Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Kennen Sie die Künstlerin Irma Stern oder auch Irma Stern? Die ist in Deutschland nicht sehr bekannt, aber wenn man mal Kulturfernsehen in Südafrika guckt, dann ist sie da sehr präsent.
Irma Stern is viewed as the leading figure in South African art historically.
Irma Stern's works have dramatically risen in value since her death in 1966, with one painting recently selling for around 58 million rand.
She was a groundbreaker in terms of being a woman artist. She was courageous with her beautiful, special brand of expressionist art.
Ja, Irma Stern gilt als die führende Künstlerin Südafrikas. Für viele Millionen werden ihre Werke verkauft. Aber in Deutschland findet jetzt erst zum zweiten Mal überhaupt eine Ausstellung von Irma Stern statt. Eine Ausstellung, die von ihrer Bedeutung erzählt, aber die auch davon erzählt, dass sie zur Zeit der Apartheid in Südafrika nicht unumstritten gewesen ist. Wir schauen uns diese Irma Stern-Ausstellung an in etwa 15 Minuten hier. Und gleich sprechen wir aber erstmal über einen Berliner Comicverlag, der alles selber macht und der gerade 10 Jahre Jubiläum feiert. Wie man als künstlerisch ambitionierter Comicverlag gerade so über die Runden kommt, das fragen wir hier gleich nach im Kompressor. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Comics sind nicht nur tolle Bücher. Comics bringen kreative Menschen verschiedenster Art zusammen. Comics lassen eine weltweite Community entstehen. Das ist so ungefähr die Vision des kleinen Berliner Comicverlags Colorama. Der bringt Comics von Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedensten Ländern raus, immer auf Englisch. Und wenn da jetzt manche denken, voll die coole Idee, aber hält sich wahrscheinlich nicht so lange. Colorama feiert jetzt gerade 10 Jahre Jubiläum. Und wie das geht, wie sich so ein kleiner Comicverlag hält, der alles selbst macht, auch in diesen Zeiten von knappen Kassen, von Kürzungen. Und was genau die Idee hinter diesem Verlag ist, das bespreche ich jetzt mit der Gründerin, mit Johanna Majerski. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Seit 10 Jahren gibt es jetzt Colorama. Wenn wir mal 10 Jahre zurückdrehen, die Zeit, was war denn Ihre Grundidee damals? Mit was für einem Anliegen haben Sie diesen Verlag gegründet?
Vor 10 Jahren, ich kann es auch gar nicht glauben, dass es schon so lange ist, ich fühle mich gleich ganz alt. Ja. Vor 10 Jahren hatte ich gerade mein Architektur- und Stadtforschungsstudium abgeschlossen und war so ein bisschen desillusioniert von der akademischen Laufbahn und habe mich umgesucht nach Communities, die solidarisch sind, die selbstorganisiert sind, und bin damals über meine Tätigkeit als Druckerin auf die Kleinverlags-Community gestoßen, und experimentelle Comics waren schon immer mein Interesse, und ich bin dann so langsam in diese Szene reingerutscht und habe angefangen, selber Bücher zu verlegen. Anfangs in kleinen Auflagen und dann später jetzt in immer größeren Auflagen. Aber eine Grundidee war eigentlich am Anfang die Idee, was alleine auf die Beine zu stellen und ein Teil einer Community zu sein, die solidarisch ist. Mhm. Und ja.
Mhm. Das ist interessant, allein auf die Beine stellen und gleichzeitig irgendwie eine Community aufbauen wollen. Wie meinen Sie das denn genau? Also so eine Community, wie sieht denn so eine Community aus? Wie macht man das als Verlag, eine Community aufzubauen? Inwiefern, wie sieht das Verhältnis aus zu den Künstlerinnen und Künstlern, die Sie verlegen?
Also bei kleinen Verlagen ist das ganz oft, aber auch bei so mittelgroßen Verlagen, dass man über die Jahre eine enge Beziehung zu den KünstlerInnen aufbaut, weil natürlich Comics ist jetzt ein Medium, was unglaublich zeitintensiv ist und eins der Medien, was am schlechtesten bezahlt ist im Verhältnis zu der Arbeit im künstlerischen Bereich. Und das heißt, wenn man so eine Arbeitsbeziehung, Verlags-KünstlerInnen-Beziehung hat, muss man eben dieses Vertrauen erstmal aufbauen. Das war ein ganz großer Teil am Anfang dieser Community des Aufbaus. Und in Berlin war es auch tatsächlich so damals, dass es gab vereinzelt IllustratorInnen, ComiczeichnerInnen, die alle auch aus unterschiedlichen Ländern schon hier waren, die sich aber alle untereinander nicht kannten. Und wir haben damals angefangen mit kleinen Workshops oder Mini-Residencies und dann später größeren Community Residency und Lesungsevents, wo wir versucht haben, alle zusammenzubekommen. Und das war so ein Grundstein von dieser Community-Arbeit. Mhm. Und später hat sich das dann noch ausgeweitet, dass wir es auch versucht haben, weiterzufassen, nicht nur auf Comics gerichtet, sondern auch auf die Idee des Selbstverlegens, Druckens und Buchbindens, und haben seitdem ein riesengroßes Programm jetzt auch in Zusammenarbeit mit anderen Partners in Crime auf die Beine gestellt.
Das ist ja interessant, dass Sie das als Verlag machen, dass Sie dann Workshops geben und anderen beibringen, wie Sie Ihre Bücher verlegen können und selber drucken und selber binden. Wieso ist es wichtig, das als Verlag zu machen?
In meinem Fall war es richtig wichtig, weil so wie ich den Verlag aufgebaut habe oder auch dieses finanzielle Rätsel, was Sie schon angesprochen haben, ist eigentlich dass sich sozusagen der Verlag trägt sich ohne Förderung von außerhalb. Und ich finanziere das sozusagen mit Auftragsdrucksarbeiten, mit Workshops, mit Lehraufträgen, die ich gemacht habe. Und für mich war einfach wichtig, unabhängig zu sein und eben nicht auf kulturelle Förderung angewiesen zu sein und auch in der Lage zu sein, KünstlerInnen bezahlen zu können, ohne dass ich erstmal auf den Antrag bei irgendeinem Amt warten muss, die dann gegebenenfalls dieses Buch genehmigen. Und es ist knapp, es ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, aber es funktioniert irgendwie. Und es gibt mir dann auch die Freiheit, flexibler zu sein. Also ich bin jetzt nicht an Frühlings- oder Herbstprogramme gebunden und ich kann auch Projekte verlegen, die vielleicht risikoreicher sind in kleineren Auflagen und die dann direkt einfach testen, wie die funktionieren. Mhm. Weil nicht bei mir gleich so viele MitarbeiterInnen oder dieser riesige Apparat von Distribution und Presse noch so viele Personen, die bezahlt werden müssen, von mir dranhängen. Das heißt, ich habe Flexibilität, aber natürlich auch mehr Last auf meinen privaten Schultern.
Ja, ja. Ja, Sie sind auch gerade dabei, ein ganzes Festival zu stemmen. Also jetzt gerade ab heute, glaube ich, läuft so ein zweiwöchiges Festival bei Ihnen, wo es eben darum geht, so Workshops zu geben und Fähigkeiten weiterzugeben, was Bindung und Druck und Verlegen angeht. Aber nochmal zu diesem internationalen Aspekt, den Sie auch schon angesprochen haben. Also Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die da in Berlin zusammenkommen, die sich nicht kennen. Das ist ja auch ein Merkmal Ihres Verlags, dass Ihre Comics auf Englisch erscheinen. Wie machen Sie das dann? Was heißt international? Kommen da Comics wirklich aus der ganzen Welt oder aus einer bestimmten Region? Was verbindet diese Comics bei Ihnen?
Also der Grund, warum erstmal ich auf Englisch verlege, ist dadurch, dass in Frankreich oder auch in den USA oder Großbritannien dieser Bereich zwischen Zine-Kultur und eben so mittelgroßen Comic-Verlagen, wie jetzt zum Beispiel Reprodukt oder Avant oder Edition Moderne, es gibt diesen Bereich dazwischen, den ich besetze. Und der ist in Deutschland noch relativ leer, noch nicht so besetzt. Im Ausland ist es aber viel üblicher, dass es Verlage in dieser Größenordnung gibt, die auch experimentellere Formate verlegen. Und deswegen habe ich mich von Anfang an ins Ausland gerichtet und dann auch natürlich angefangen, mit internationalen KünstlerInnen direkt zusammenzuarbeiten. Und dadurch, dass ich viel auf Buchmessen international unterwegs bin, konnte ich die Person dann auch persönlich treffen und anfangen, mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und das hat sich für mich einfach mehr Sinn gemacht, also mich so ein bisschen nach außen zu richten. Und jetzt wiederum, was diese Strukturen angeht, die wir versuchen zu schaffen mit dem Selbstverlegen und Drucken, das sind Sachen, die wir eher versuchen, in Berlin sozusagen einzubringen und diese Angebote zu machen. Mhm. Es gibt da einfach einen sehr großen Bedarf, haben wir gemerkt, weil es viele Personen gibt, die jetzt nicht unbedingt an der Kunstuniversität waren oder dort auch keinen Zugang hätten, die aber trotzdem gerne lernen wollen, wie sie drucken, binden und gestalten können. Und das sind eigentlich genau diese Personen, die zu uns kommen, die jetzt nicht eine Person da sitzen haben wollen, die erstmal erklärt, was gute und schlechte Kunst ist oder High oder Low Art, sondern die sind alle bei uns willkommen. Und es geht einfach ums gemeinsame Machen bei uns. Und das ist der Ansatz auf jeden Fall.
Das klingt so ein bisschen, als hätten Sie da so eine Marktlücke oder sowas entdeckt. So ein Bereich, den es in anderen Ländern gibt und hier nicht. Und dann gibt es auch so Nachfrage, es gibt Bedarf. Und auch wie Sie vorhin gesagt haben, es stemmt zwar, Sie müssen das alles selber stemmen, aber Sie stemmen das. Insgesamt klingt es, als würde das gut laufen jetzt, auch so wirtschaftlich, wo man ja so viel drüber spricht, dass ja die Kürzungen irgendwie gestrichen sind und so viele Kunstschaffende darunter leiden. Merken Sie das auch oder läuft es gut bei Ihnen?
Also ich würde sagen, dass bis vor einem halben Jahr hätte ich auf jeden Fall Ihnen gesagt, es läuft gut. Aber ich muss schon sagen, dass jetzt auch diese Kürzungen in der Kultur auf so unterschiedliche Weise bei uns irgendwie ankommen. Man insgesamt merkt, dass so ein bisschen diese Gruppierung, die vielleicht so untere Mittelschicht war, die jetzt teilweise wirklich an so Kulturangeboten nicht mehr teilnehmen können. Und dann andersrum natürlich auch Personen, die vorher durch Förderung Buchprojekte umgesetzt hätten oder auch durch Stipendium ihre Projekte weiter hätten machen können, die können jetzt zu uns nicht mehr kommen. Und das merken wir auf jeden Fall. Also dieses Festival, was wir jetzt gerade organisieren, dieses zweiwöchige, ist auch deswegen, haben wir das so strukturiert, dass es für verschiedene Einkommensklassen verschiedene Preise gibt, damit eben alle Leute teilnehmen können. Aber dann die Kehrseite davon ist, dass diejenigen, die das organisieren, also ich und meine zwei Kolleginnen, Loria und Tabitha, dass wir halt unter Mindestlohn arbeiten. Und das können wir jetzt mal für dieses Festival machen, aber natürlich nicht das ganze Jahr. Deswegen, wirtschaftlich ist es so und so. Es geht weiter, aber es ist auf jeden Fall schwer. Vor allem jetzt seit, ich würde sagen, Anfang des Jahres auf jeden Fall.
Okay, also lief es eigentlich fast 10 Jahre lang ziemlich gut. Wenn wir jetzt nochmal so nach vorne gucken, vielleicht die nächsten 10 Jahre, das macht man dann ja gerne. Was würden Sie sagen? Also brauchen Sie da jetzt nochmal ganz neue Ideen, um da auch gut weitermachen zu können? Wird sich da viel verändern oder kann es ungefähr so weitergehen?
Ich glaube, dass wir ein bisschen versuchen, wieder manche Strukturen so ein bisschen runterzufahren, die wir eigentlich versucht haben zu skalieren oder zu professionalisieren. Man denkt immer schnell, man muss Leute einstellen, um den Arbeitsaufwand zu teilen. Und bei uns ist jetzt gerade die Strategie, Sachen ein bisschen kleiner zu halten, kleinere Projekte zu machen, auch nicht riesige Festivals zu organisieren, sondern Dinge, die man noch überschaubern kann in unserem Team. Und das ist jetzt unsere Strategie für die nächsten Jahre. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, weil der Bedarf ist da. Ich glaube, man muss Dinge ausprobieren. Und das jetzt, diese 2 Wochen sind eins dieser Experimente, würde ich sagen.
Das sagt die Gründerin dieses Berliner Comicverlags, Colorama, ein kleiner Verlag, der eigene Wege geht und der internationale Comics auf Englisch rausbringt und bei dem jetzt auch eben so ein Comic-Festival läuft, das Interessierten vermittelt, wie man Comics druckt, wie man sie bindet, wie man sie verlegt. Sie finden auch mehr Infos dazu natürlich auf der Seite des Verlags auf colorama.space. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Johanna Majewski hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Die südafrikanische Malerin Irma Stern gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt in Südafrika. Hier in Deutschland war sie aber bisher kaum zu sehen. Irma Stern war Expressionistin, hat Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen zu malen. In Südafrika gehört sie eben zu den bekanntesten Künstlerinnen der Moderne. Ihre Bilder gehen bei internationalen Auktionen zu Spitzenpreisen weg. Aber in Deutschland hat es bisher nur eine einzige Ausstellung zu ihrer Kunst gegeben. Und das, obwohl sie in Deutschland studiert hat, in Weimar und in Berlin. Und sie war auch befreundet mit dem Brücke-Künstler Max Pechstein, 1917 haben die sich getroffen. Jetzt im Brücke-Museum in Berlin gibt es aber eine Einzelausstellung von Irma Stern zu sehen. Eine Ausstellung, die ihre Kunst zeigt, die ihren Erfolg zeigt, den sie in Südafrika und auch weltweit hatte und auch immer noch hat. Und aber auch eine Ausstellung, die zeigt, dass Irma Stern im Südafrika der Apartheid nicht unumstritten gewesen ist. Simone Reber hat sich die Ausstellung angesehen und hat mit den Macherinnen gesprochen.
Sie wirken ganz bei sich, als fühlten sie sich unbeobachtet. Der Tutsi-König Rudahigwa und seine junge Frau Rosalie Chikanda haben ihre Köpfe zur Seite gedreht. Er schaut in die Ferne, sie senkt den Blick. Die beiden Kohlezeichnungen aus dem Jahr 1942, die bei einer Reise durch den Osten Afrikas entstanden, gehören zu den faszinierendsten Porträts der südafrikanischen Künstlerin Irma Stern. Ein Jahr später porträtiert sie die Tutsi-Königin noch einmal in Öl. Die scheue Adlige trägt ein gelbes Kleid und den hellen Kopfschmuck, der den Schwung der Rinderhörner nachempfindet.
Es sind halt unglaublich farbintensive und auch ausdrucksvolle Porträts und Landschaften, die sie geschaffen hat. Man sieht halt schon sehr, wie sie den Expressionismus sozusagen eingeatmet hat und daraus eine eigene Form geschaffen hat. Und es ist auch wirklich ein Werk, was der Wiederentdeckung hier in ihrer zweiten Heimat Berlin aussteht,
sagt Lisa Marei-Schmidt, die Direktorin des Berliner Brücke-Museums. Irma Stern war zu Feierlichkeiten der Königsfamilie nach Kigali gekommen. Man weiß nicht, wie diese Porträts entstanden sind. Man weiß auch nicht, wie sich Malerin und Modelle verständigt haben. Vielleicht ist es ihr gelungen, das Vertrauen des Königspaares herzustellen, weil sie damals als Frau alleine gereist ist.
Also sie hat tatsächlich auch nicht nur in Kapstadt gearbeitet, sondern sie hat ab den späten 1930ern mehrmonatige Arbeitsreisen unternommen über den gesamten afrikanischen Kontinent, aber auch in europäische Länder, was in der Zeit wirklich auch ungewöhnlich ist. Und deshalb zeigen wir auch Porträts aus Ruanda, aus dem Kongo, von Sansibar.
Irma Stern wurde 1894 in der südafrikanischen Provinz Transvaal geboren. Ihre deutsch-jüdischen Eltern betrieben dort eine Farm und einen Gemischtwarenladen. Ab 1901 pendelt die Familie zwischen Deutschland und Südafrika. In Berlin nimmt Irma Stern zunächst privaten Zeichenunterricht und studiert dann Kunst in Weimar, wo Damenklassen angeboten werden. 1917 besucht sie den Brücke-Maler Max Pechstein in seinem Berliner Atelier. Aus der Begegnung wird eine Freundschaft. Pechstein lädt sie zur Novembergruppe ein und öffnet ihr die Tür zur renommierten Galerie Golit, wo die erste Einzelausstellung stattfindet. 1920 zieht die Familie wieder ganz nach Südafrika. In Kapstadt ist Irma Stern zunächst eine Außenseiterin.
Südafrika war auch eine durchaus sehr antisemitische Gesellschaft. Und es war zum Anfang überhaupt nicht klar, ob Jüdinnen und Juden auch rassistisch eingeordnet werden. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, dass sie zu den weißen Südafrikanern zählen. Und damit hatten sie dann diese ganzen Privilegien, die in dieser furchtbaren Zeit dort herrschten.
Sie findet ein Netzwerk in der jüdischen Community von Kapstadt. Ihre Porträts aus den 1930er Jahren zeigen feinnervige Intellektuelle mit besorgtem Blick. Keine schmeichelhaften Bilder. Eine ihrer Freundinnen soll ihr Porträt zeitlebens unter dem Bett versteckt haben. In schwächeren Momenten bleiben ihre Darstellungen allerdings starr und schablonenhaft. Heute wird Irma Stern eine zu große Nähe zum Apartheid-System vorgeworfen, sagt Lisa Hörstmann, Co-Kuratorin der Ausstellung.
Sie hat sich konkret gegen eine Durchmischung der Gesellschaft ausgesprochen. Und Apartheid bedeutet Trennung der Gesellschaft. Von daher ist davon auszugehen, dass sie dagegen in Südafrika nichts hatte.
Irma Stern soll gute Beziehungen zu dem südafrikanischen Politiker Jan Smuts gehegt haben, der mit Reservaten und Townships die Trennung nach Hautfarben vorbereitete. Während des Apartheid-Regimes hat die Künstlerin Südafrika 4-mal bei der Biennale von Venedig vertreten. Allerdings spendete sie in den 1960er Jahren auch ein Gemälde, um mit dem Erlös die Verteidigung von Nelson Mandela zu finanzieren. Und ihre späten Bilder zeigen den stummen Widerstand der schwarzen Bevölkerung. Zum Beispiel Made in Uniform von 1955. Das schwarze Dienstmädchen mit weißer Schürze und Häubchen schaut zur Seite, Zorn und Verachtung im Blick.
Die Made in Uniform zeigt einfach eine junge Frau, die die Arme verschränkt hat, die den Blick abwendet, sehr eigenständig wirkt. Und das Interessante ist aber, dass Irma Stern sie nicht in traditioneller Kleidung porträtiert, sondern einfach in ihrer Dienstkleidung und die Realität ihres Alltagslebens damit zeigt.
Kritisiert wird Irma Stern, weil sie nicht die Namen ihrer Modelle notiert hat. Aber die Künstlerin hat sich nie als Dokumentaristin oder Ethnologin verstanden. In ihren besten Bildnissen hält sie den inneren Ausdruck eines Menschen fest. Da folgt sie ganz dem Motto der Brücke-Künstler, unmittelbar und unverfälscht.
Und diese Ausstellung von Irma Stern, die ist jetzt zu sehen im Brücke-Museum in Berlin. Die Eröffnung war jetzt am Samstag und läuft jetzt noch bis zum 2. November. Simone Reber war für uns vor Ort. Einem Job nachzugehen, der einem völlig sinnlos vorkommt, das gibt's gar nicht so selten. Und deshalb gibt's ja für solche Jobs auch einen eigenen Namen, nämlich Bullshit-Jobs. Das sind Jobs, die eben scheinbar keinen Nutzen haben, außer dass sich dadurch irgendwer bereichert. Der Wirtschaftswissenschaftler David Graeber, der hat ja diesen Begriff vor allem geprägt. 2018 hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Bullshit-Jobs. Wurde damals viel besprochen weltweit. Jetzt ist aber ein Buch erschienen, das von so einem Bullshit-Job erzählt, der schon ein bisschen älter ist, und zwar von 1999. Das Buch heißt Fake Work, kommt von der amerikanischen Autorin Leigh Claire LaBerge. Und wie dieser Job damals, 1999, aussah und ob uns das nochmal neue Perspektiven aufs Heute und die heutige Arbeitswelt geben kann, erzählt uns jetzt Stefan Mesch, der dieses Buch für uns gelesen hat. Stefan, erstmal dieses Buch, das erzählt ja von ihrem ersten Job, den die Autorin mit Anfang 20 gemacht hat, eben 1999. Was war das für ein Job?
Also eine echte Angst war ja damals, dass Geräte ausfallen am 1. Januar 2000, wenn das Gerät nur 2 Ziffern kennt für das Jahr. Also diese digitale Uhr, die springt von 99 auf 00. Aber was, wenn das Gerät dann denkt, das heißt 1900 und nicht 2000?
Und das heißt, sie muss dann Firmen irgendwie dabei helfen, dass die Geräte dann eben nicht plötzlich ausfallen und austicken?
Nee. Die Firmen, die holen sich für sowas teure Firmenberatungen. Aber so Beratungen, die helfen auch nicht, die Geräte zu prüfen. Die beraten nur, wie man sich absichert, nicht verklagt zu werden, wenn was ausfällt. Und die Autorin, die war auf keiner Elite-Uni, also keine Beratungsfirma will sie. Sie ist in einem outgesourcten Team, das der Firmenberatung selber hilft, sich selber abzusichern, falls eine Firma die Beratung verklagt, nicht richtig beraten zu haben. Also der Job ist, Sachen ausdrucken auf Papier, damit es Beweise auf Papier gibt, für den Fall, dass am 1. Januar 2000 alle PCs kaputt gehen und im Chaos dann irgendjemand die Beratung verklagt. Und dazu darf sie dann aber super teuer um die Welt fliegen und so eine kurze und nutzlose PowerPoint-Präsentation zeigen überall. Das ist ihr Job.
Okay, also viel Geld ausgegeben für, naja, vielleicht hätte sie ja auch, wenn alles durcheinander gekommen wäre, dann wäre ihr Job ja auch sinnvoll gewesen. Aber okay, sie sagt, es war ein Bullshit-Job. Das ist jetzt 26 Jahre her. Jetzt schreibt sie drüber, warum heute? Wie spannend ist das heute?
Also ich finde das Thema toll aktuell, weil es gibt zum Beispiel diese Serie Severance und da wissen Leute wirklich gar nicht, was sie eigentlich arbeiten, weil die haben alle einen Chip im Kopf und der Kapitalismus macht ihr Denken kaputt und blockiert da was. Und einer sagt dann aber trotzdem so ganz voller Überzeugung, die Arbeit, die wir machen, ist mysteriös und wichtig. Und so viele Leute lieben den Satz, weil ich weiß echt nicht, was ich tue, aber das System sagt mir immerhin, es ist sehr wichtig. Und diese Autorin, die hat schon im Job gewusst, ich mache daraus ein Buch und die hat sich alles notiert. Und ich finde, wenn dir später mal irgendwas passiert und du denkst, da bin ich gefloppt, dann finde ich super, Jahrzehnte später ein Buch zu schreiben, das erklärt, das war kein persönliches Versagen, das hat strukturelle Gründe.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist natürlich spannend, sich dann die Strukturen von damals sich genauer anzuschauen. Das ist, du sagst, ein Buch, was, also wenn ich es richtig höre, lesenswert ist, aber es ist bisher nicht auf Deutsch erschienen, oder?
Nee, es ist, glaube ich, ein sehr besonderes Buch mit einer sehr engen Zielgruppe. Also der Schreibstil, der ist nämlich ganz nervig elitär und aber auch ganz nervig Geplapper. Also so flapsige, unfertige, pseudophilosophische Brocken. Also sie sagt zum Beispiel, oh je, die Zeit vergeht hier wie bei Magic Mountain. Und die Chefin sagt dann, ah, Magic Mountain in Disneyland oder in Disney World. Aber gemeint ist der Zauberberg von Thomas Mann. Und wer nicht weiß, wie die Zeit im Zauberberg vergeht, der versteht es halt nicht. Aber wer es weiß umgekehrt, der denkt dann, okay, dein Job ist öde und du sagst, der Job ist wie Kafka, der Job ist wie Zauberberg und der Job ist wie Sisyphos. Das sind die Klischeevergleiche. Also es ist Angeberei, aber die Angeberei ist gleichzeitig so läppisch, weil sie halt aus dieser Perspektive von einer 23-Jährigen geschrieben ist. Und das wird für mich nach 100 Seiten aber so als Lawine von prätentiösen Vergleichen plötzlich voll der Spaß.
Okay, jetzt dachte ich gerade, doch nicht eine Empfehlung von dir. Also insgesamt, das Buch klingt jetzt nicht nach irgendwie ganz großem Erkenntnisgewinn, was Arbeitsweltstruktur angeht, aber irgendwie bist du doch angetan.
Ich bin sehr angetan, weil der Sound so witzig ist. Aber es gibt, glaube ich, wirklich nur 10 andere Leute in Deutschland, die das lieben werden. Also ich finde, das beantwortet halt wirklich so diese Generation X, diese hippen 50-Jährigen. Was haben die vor 25 Jahren gedacht über Arbeit und Entfremdung? Und die Autorin, die ist eigentlich eine queere Expertin für Karl Marx und Professorin. Aber es liest sich halt wirklich wie eine witzige, gestrige Figur mit diesem typischen Enttäuschungshorizont der Generation X im Jahr 1990. 99 lästert. Also eine Simpsons-Figur würde so über die Arbeit bloggen oder Figuren bei Douglas Coupland oder Roccos modernes Leben oder Daria auf MTV oder Chandler aus Friends, wo niemand weiß, was genau der überhaupt arbeitet in seinem Büro. Also ich finde es super witzig und nostalgisch. Es ist wirklich wie eine Zeitkapsel, aber es geht jetzt als marxistische Analyse wirklich nicht viel tiefer als dein Beruf ist absurd und dann denkst du selber bald vielleicht auch nur noch total absurdes, läppisches Zeug. Naja.
Naja, Stefan Mesch, also schon auch lesenswert, aber man muss einer von diesen 10 Personen sein, ja, die so einen Geschmack haben wie Stefan Mesch. Fake Work steckt auch einiges drin. Von der amerikanischen Autorin Leigh Claire LaBerge, ist erschienen bisher nur auf Englisch bei Haymarket Books. 232 Seiten hat es, kosten $22, also ungefähr 20 Euro. Vielen Dank fürs Lesen und Besprechen, Stefan.
Gerne.
Ja, es gibt hier noch Kulturförderung in Deutschland. In den letzten Monaten ging es ja in Bezug auf Kultur sehr viel um Kürzungen. Es ging um knappe Kassen, um Kunst- und Kulturvereine, Orte, die um ihre Existenz bangen. Aber auch wenn mittlerweile natürlich weniger Geld zur Verfügung steht, Kultur wird weiter gefördert. Die Bundeskulturstiftung zum Beispiel, die hat jetzt das Projekt Lokal ins Leben gerufen. Das ist eine Förderung, die vor allem Kultur im ländlichen Raum unterstützen will, kulturelle Netzwerke dort mit aufbauen will. Und zwar immer 3 Jahre lang mit einer Förderung von 240.000 Euro. Und eines der geförderten Projekte ist das Kanaltheater in Eberswalde in Brandenburg, 40 Kilometer ungefähr nordöstlich von Berlin. Das Kanaltheater verbindet historische Recherche auch auf dem eigenen Gelände mit Doku-Theater, mit Festivals. Und jetzt am Wochenende fand da das Festival Zukunft jetzt statt. Und was das für ein Festival war und was das für ein Theater ist, was jetzt diese Förderung erhält, David Siebert hat das Festival und das Theater für uns besucht.
Das fünftägige Festival findet im Rofin-Park statt. Früher befand sich hier eine Rohrleitungsfabrik. Heute ist das Gelände ein kultureller Hotspot von Eberswalde, sagt Katja Kettner, künstlerische Leiterin des Kanaltheaters.
Man muss sich vorstellen, ungefähr 60 Backsteinhallen. Und hier treffen sich Bandprobenräume, Theater, Plattenladen, Secondhandladen, eine Hausbrauerei, eine Kaffeerösterei. Also ein wunderbarer Mix aus Industrie, Handwerk und Kultur.
Ja, zum Auftakt von Zukunft Jetzt finden Theaterworkshops für Schüler statt. Zum Thema Nachhaltigkeit und Demokratie.
Heute haben wir die Grundschulen, morgen sind die Mittleren, Freitag sind die Teenager dran. Und mit denen schauen wir uns an, was ist die Stadt der Zukunft? Was träumen und wünschen sie sich für die Stadt und gucken, wie kann ich selber handelnd werden?
Zum Festival gehören auch Tanzperformances und Poetry Slam und Workshops zu Themen wie Wildkräuterlimonade und wie man mit Trockentoiletten die Welt retten kann. Ein wichtiger Kooperationspartner des Festivals ist die Eberswalder Hochschule für Nachhaltigkeit, die Studenten aus aller Welt anzieht. Eberswalde war aber nicht immer so weltoffen, sagt Kai Jahns, Mitbegründer des Kanaltheaters.
Wir stehen hier im afrikanischen Kulturverein Palanka, den Kanaltheater während des Festivals nutzt.
In dem Vereinscafé hängen zahlreiche Fotos von Antonio Amadeu. Er kam 1987 mit rund 100 anderen Angolanern als Vertragsarbeiter nach Eberswalde. 1990 wurde er, nur wenige Meter vom Rofin-Park entfernt, von Rechtsradikalen zu Tode geprügelt. Kai Jahns hat die Baseballschlägerjahre in Eberswalde miterlebt.
Also eine dermaßen brutale Gewalt, immer wiederkehrend gegen die Schwarzen und ihre Frauen und ihre Kinder. Die Leute wurden in den Wohnungen überfallen, auf der offenen Straße attackiert.
Ja, der junge Mann hier.
Kurz danach hat Kai Jahns mit Freunden in Eberswalde das selbstorganisierte Kulturzentrum Exil gegründet. Es liegt direkt am Fino-Kanal, ein idyllischer Fleck mit großen Pappelbäumen, einem Bauwagen und zwei Backsteinbaracken.
So, Rock'n'Roll. Also so, das ist Punkrock, da vorne spielt die Band. Also hier ist die Bar, hier spielt die Band.
2012 gründete Jahns hier das Kanaltheater.
Als erstes stand hier so eine Autowrackbühne. Danach hatten wir hier eine gigantisch große Juristbaubühne über 3 Etagen und so weiter. Also wir haben auf diesem Hof mehrmals alles abgerissen und wieder hingestellt.
Die Vorgeschichte des Geländes ist aber düster. Bis 1945 befand sich hier ein Außenlager des KZ Ravensbrück. 2016 hat das Kanaltheater in einem Stück mit Jugendlichen dieses dunkle Kapitel aufgearbeitet. Ein anderes Stück dokumentierte die Geschichte des Schlacht- und Verarbeitungskombinats Eberswalde, aus dem die berühmten Eberswalder Würstchen kommen.
Wie diese Industrie in den 60er, 70er Jahren entsteht, in den 80er Jahren zur Blüte kommt, Stadtteile entstehen, Neubaublöcke entstehen. Die Menschen leben ihr Leben da, also die wohnen, fahren zur Arbeit, ihr ganzes kulturelles Leben hier, alles findet da statt. Und das endet denn 1990 und damit sind mit einmal 10.000 Menschen in Eberswalde bedeutungslos.
Beim Zukunft Jetzt Festival steht hingegen das Morgen im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt ist eine Konferenz über die Zukunft der Erde. 40 SchauspielerInnen machen mit, Profis wie Laien, jung und alt, verkleidet als Gorillas, Pferde, Fische und Korallen.
Ich möchte nicht von Menschen mitgenommen werden. Also Menschen, pflückt mich bitte nicht ab. Lasst mir bitte klares und sauberes Wasser.
Dass das Kanaltheater jetzt eine Finanzierung durch die Bundeskulturstiftung erhält, sei ein wichtiger Mutmacher in politisch angespannten Zeiten, sagt Katja Kettner. Bei den letzten Wahlen stimmte in Eberswalde jeder Dritte für die AfD und in der Nachbarstadt Bad Freienwalde wurde kürzlich ein Fest für Vielfalt von rechtsradikalen Schlägern angegriffen.
Ich glaube, Solidarisierung und miteinander im Gespräch bleiben ist das, was gerade hilfreich ist, um einfach zu erfahren, gerade wenn es noch weiter in den ländlichen Raum geht. Wie geht es und wie kann man sich unterstützen, wenn Kultur angegriffen wird?
Unser Reporter David Siebert war beim Festival Kultur Jetzt, das jetzt am Wochenende in Eberswalde zu sehen war, und zwar im Kanaltheater, einer der Kulturorte, die jetzt von der Bundeskulturstiftung ganz neu gefördert werden.